hr-info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Lasst uns ihnen das Leben zur Hölle machen. Mit diesem Satz drohen Mitglieder der linken Antifa aktuell hessischen AfD-Politikern im Internet. Sie haben die Privatadressen von allen AfD-Kandidaten, die bei der Landtagswahl im Herbst antreten, veröffentlicht und rufen ihre Mitglieder offen dazu auf, zum Beispiel Wahlkampfstände zu zerstören. Die AfD sieht sich bedroht und will jetzt rechtliche Schritte einleiten. Timo Kurt aus unserem Landtagsstudio mit der ganzen Geschichte.
Was seit Samstag auf der offiziellen Internetseite der Frankfurter Antifa steht, ist ziemlich deutlich.
Lasst uns der AfD auf militanter Weise begegnen, ihnen das Leben zur Hölle machen und zeigen, was wir von ihrer Politik halten. Ob das der antifaschistische Hausbesuch, die Zerstörung von Wahlkampfständen oder die klassische Konfrontation mit PolitikerInnen der Partei bedeuten. Wir freuen uns über jede sinnvolle Intervention.
In diesem Text wird eine Hessenkarte verlinkt, die zeigt, wo AfD-Kandidaten wohnen. 40 Personen inklusive Steckbrieffotos und welche Funktion er oder sie in der AfD hat. Zusätzlich sind auch noch Orte wie Restaurants eingetragen, die angeblich gerne von den Politikern besucht werden. Die hessische AfD sieht in der Seite einen klaren Aufruf zur Gewalt. Diese Form der Einschüchterung wirkt, laut Andreas Lichert, Co-Landeschef der AfD in Hessen.
Sie funktioniert auf jeden Fall dahingehend, dass natürlich die Familien, die Kandidaten selbst jetzt erstmal stark verunsichert sind. Denn wir wissen ja, dass das keine leeren Drohungen sind. Es gab schon eine ganze Anzahl von Sachbeschädigungen. Bei meinem eigenen Anschlag auf mein Haus beispielsweise haben die sogenannten Antifaschisten Nagelkissen auf der Straße ausgelegt. Das heißt, sie haben sogar in Kauf genommen, dass völlig unbeteiligte Dritte möglicherweise schwere Unfälle erleiden können. Und das zeigt uns, was da für Menschen am Werk sind.
Auch die hessische Landesregierung hat mittlerweile reagiert und die Aktion verurteilt. Der hessische Innenminister Peter Beuth sowie Justizminister Roman Poseck, beide CDU, schreiben auf hr-Anfrage dazu:
Das Vorgehen der Antifa verstößt gegen die Prinzipien unserer friedlichen Demokratie. Die Auseinandersetzung mit der AfD und ihren Repräsentanten muss mit politischen und friedlichen Mitteln geführt werden. Die Antifa muss mit der Konsequenz des Rechtsstaates rechnen, wenn sie das Recht bricht. Und auch im Umgang mit jeglichen radikalen Kräften gilt, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt.
Ähnlich sieht es Landeswahlleiter Wilhelm Kanter. Am 8. Oktober steht in Hessen die Landtagswahl an. Er soll dafür sorgen, dass dabei alles fair und sauber abläuft. Die Veröffentlichung von Privatadressen findet er allerdings nicht gut.
In diesem Staat muss die Ordnungsbehörde und die Polizei dafür sorgen, dass Demokratie funktioniert und so, dass auch zugelassene Wahlvorschläge frei ihren Wahlkampf machen können und bei der Wahl antreten können. Jede Form von Bedrohung verstößt gegen das Gesetz und dem muss entgegengetreten werden.
Die Frankfurter Antifa bestreitet auf hr-Anfrage übrigens, dass die Karte mit den geleakten Privatadressen von ihnen erstellt wurde. Sie hätten diese Informationen lediglich gespiegelt und über ihre Kanäle geteilt. Die AfD prüft laut einem Sprecher rechtliche Schritte und auch das Landeskriminalamt steht bereits in Kontakt mit der Partei.
Mitglieder der linken Antifa drohen hessischen AfD-Politikern im Netz. Timo Kurt aus Wiesbaden berichtete. Das Grand West in Frankfurt sollte ein Vorzeigeprojekt werden. In der ehemaligen denkmalgeschützten Oberpostdirektion sollten mehr als 160 Luxuswohnungen entstehen. Aber das Symbol für den boomenden Immobilienmarkt ist bis heute eine Baustelle. Die Leidtragenden, das sind die Käufer, die seit Jahren auf ihre Eigentumswohnung warten. Über den Fall Grand West berichtet Oliver Günther.
Johanna M. hat sich auf ein Geschäft eingelassen, das sie längst bereut. Johanna M. heißt in Wirklichkeit anders. Ihren richtigen Namen will sie nicht öffentlich machen. Vor ein paar Jahren erbt Johanna M. Geld von ihrer Großmutter. Das Geld will sie sinnvoll anlegen in eine Immobilie. Eine Einzimmerwohnung soll es sein, im Grand West. Zentrale Lage am Rande des noblen Frankfurter Westend.
Im Dezember 2017 war ich beim Notar und da wurde der Kaufvertrag geschlossen. Und damals stand im Vertrag, dass die Wohnung November 2019 fertig wäre.
Ist sie aber nicht, bis heute. Stattdessen wird Johanna M. vertröstet mit immer wieder neuen Fertigstellungsterminen. Die Begründungen: Corona, Umstrukturierung im Unternehmen, Lieferengpässe. Zuletzt wurde Johanna M. mitgeteilt, die Wohnung wird am 30. September dieses Jahres fertig sein. Aber Johanna M. hat erhebliche Zweifel. Vor rund 6 Wochen hat sie ihre Wohnung besichtigt. Echte Fortschritte habe sie nicht erkannt, erzählt sie. Die Adler Group, die seit 2020 für das Grand West verantwortlich ist, bleibt auf HR-Anfrage einen konkreten Termin schuldig. Zitat:
Nach jetzigem Planungsstand werden die Wohnungen Ende Q3, Anfang Q4 baulich fertiggestellt sein.
Ende Q3, Anfang Q4, das würde bedeuten Ende September, Anfang Oktober. Raphael Slowik kennt das. Slowik ist Rechtsanwalt für Wirtschafts- und Strafrecht. Er vertritt Johanna M. und andere Wohnungskäufer im Grand West. Das Grand West sei kein Einzelfall. Projekte werden begonnen, dann passiert lange nichts. Dafür sei Adler inzwischen bekannt. In Berlin, in Hamburg, am Offenbacher Kaiserlei. Derzeit untersuchen Staatsanwaltschaft, das Bundeskriminalamt und die Finanzaufsicht BaFin die Hintergründe der Geschäfte der Adler Group Firmen. Bis zu einer Verurteilung vor Gericht gilt die Unschuldsvermutung. Rechtsanwalt Slowik meint, bei den Adler-Projekten ein Muster zu erkennen.
Seit ungefähr 2 oder 3 Jahren kann man beobachten, dass keine Baufortschritte mehr vorgenommen werden. Die Begründung, dass das an Corona liegt, ist einfach unglaubhaft. Es scheint so zu sein, dass wie bei anderen Bauvorhaben das Geld einfach nicht vorhanden ist und das Geld möglicherweise für andere Zwecke zweckwidrig verwandt worden ist.
Wir fragen die Adler Group. Wie steht der Konzern zu dem Vorwurf, Verkaufserlöse aus dem Grand West würden nicht für die zügige Fertigstellung des Projekts verwendet? Wir erhalten keine Antwort auf diese Frage. Für Käuferin Johanna M. ist der Traum von der eigenen Wohnung längst zum Albtraum geworden. Rund 360.000 Euro hat sie nach eigenen Angaben mittlerweile gezahlt, etwa 80% des Gesamtpreises. Ihr Wunsch? Sie will ihr Geld zurück, raus aus dem Projekt. Bislang bleibt ihr dieser Ausweg versagt.
Das ist natürlich belastend, wenn man quasi sein ganzes Geld, was man hat, in eine Wohnung investiert und Stand heute habe ich gar nichts davon und emotional gesehen würde ich auch sagen, dass das Geld im Moment verloren ist und das ist natürlich sehr heftig, wenn man dann von null anfangen muss.
Rechtsanwalt Slowik will jetzt Strafanzeige gegen Adler stellen. Der Vorwurf, Johanna M. und alle anderen Grand West Wohnungseigentümer seien getäuscht worden. Eine Fertigstellung der Wohnungen zum versprochenen Termin sei nie realistisch gewesen.
Das war ein Beitrag von unserem hr-Inforeporter Oliver Günther. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Es gibt Frauen, für die steht fest, dass sie keine Kinder wollen. Und das durchaus schon sehr früh. Sie wollen sich sterilisieren lassen und gehen diesen Schritt einer endgültigen OP. Doch das wird nicht immer akzeptiert. Wie das Thema Sterilisation bei Frauen erlebt wird, darüber berichtet Anne-Kathrin Hochstratt.
Für die 24-jährige Julia aus Marburg stand schon sehr früh fest, sie möchte keine Kinder bekommen.
Ich habe mich nicht in der Rolle gesehen, mich um einen anderen Menschen in dem Sinne, wie Eltern das für ihre Kinder tun, kümmern zu müssen oder auch zu wollen. Ich wollte das nie. Ich habe mich nie in der Elternrolle gesehen und tue das nach wie vor natürlich nicht.
Als Julia ausspricht, was sie denkt, erfährt sie von der Ärztin, die ihr helfen könnte, Ablehnung.
Meine ehemalige Frauenärztin meinte zu mir, dass wenn ich keine Kinder haben möchte, ich mir Gedanken darüber machen sollte, dass sehr viele Männer zum Beispiel Kinder haben möchten und dass es ja dann sein kann, dass ich einsam sterben werde. Ich habe erst mal sehr geweint, gar nicht unbedingt, weil ich so verletzt war, sondern einfach auch aus Schock und Wut, weil ich mir dachte, ich bin ein erwachsener Mensch. Warum spricht mir diese Person die Verantwortung über meinen eigenen Körper ab?
Solches Unverständnis und Abneigung bekommen viele Frauen mit Wunsch auf Sterilisation ab. Als Grund wird oft genannt, das ist eine endgültige Entscheidung. Auf natürlichem Weg können sterilisierte Frauen nicht mehr schwanger werden. Nur verhältnismäßig wenige Medizinerinnen und Mediziner operieren diese Frauen, weiß Resmi Ermisch. Sie ist Chefärztin der Gynäkologie der Frankfurter Rotkreuzkliniken und führt Sterilisationen durch.
In der Weiterbildung habe ich das immer wieder zu hören bekommen, das macht man nicht, schon gar nicht, wenn die Frau nicht entbunden hat und nicht vor 40, nicht dies, nicht das, immer bis ich dann selbst als ich die Abteilung hier angefangen habe zu leiten, entscheiden konnte, was ich mache und was ich nicht mache. So kam das dann.
Resmi Ermisch ist aber auch wichtig zu betonen, ja, es gibt Frauen, die mit dem Wunsch einer Sterilisation zu ihr kommen, aber das ist eine Minderheit. Sie hat sich dazu entschieden, diesen Eingriff durchzuführen, nachdem sie in einem Medienbericht mitbekommen hat, wie wenige ihrer Kolleginnen und Kollegen dazu bereit sind, Frauen zu sterilisieren, auch wenn es inzwischen mehr geworden sind. Aber warum hat sie sich dazu entschieden?
Selbstbestimmung, die Rechte der Frau, das ist für mich sehr wichtig. Und ich bin persönlich nicht so ein Freund von Hormonen. Das heißt, es ist ja auf der einen Seite, wenn die Frau verhüten möchte, bin ich dagegen, dass sie jetzt Hormone nehmen muss, damit sie diesen Wunsch nach Sterilisation erfüllen kann. Sondern wenn es auch andere Möglichkeiten gibt, dann sollte man auch diese in Anspruch nehmen können.
Auch Julia hat den Schritt gemacht. Sie hat sich mit Anfang 20 sterilisieren lassen und bereut es nicht.
Sterilisation bei jungen Frauen. Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt hat über dieses Thema berichtet und uns eine Betroffene und eine Ärztin vorgestellt. Es ist wieder soweit. Hessens größtes Open-Air-Festival, das Open Flair, startet in Eschwege. Nach 3 verregneten Wochen sind die Besucher optimistisch, dass es sie nicht so hart trifft wie die Wacken-Fans, die aus dem Schlamm gezogen werden mussten. Unsere hr-Info-Reporterin Lara Schehada berichtet.
Open Flair, yeah, yeah, yeah.
Das ist das Motto der Festivalbesucher auf dem Open Flair. 3 Wochen hat es fast durchgehend geregnet. Die Sorge, dass das Festival ins Wasser fallen könnte, war groß. Aber den Besuchern, die heute in Eschwege ihre Zelte aufschlagen, kann nichts mehr die Stimmung verderben.
Regen gehört irgendwo dazu bei einem Festival. Wir hatten schon Jahre dabei, wo es wirklich noch schlimmer war. Und ich glaube, so wie bei Wacken wird es nicht. Es wird wahrscheinlich ein bisschen regnen, aber das ist voll okay.
Selbst im Regen hat es uns Spaß gemacht, hier zu sein.
Das Gute ist, dass wir hier relativ zentral wohnen, also auch schnell abhauen können, wenn es ganz schlimm wird.
Eine 20.000 Einwohnerstadt mit einem genauso großen Festival. Jedes Jahr kommen 20.000 treue Besucher. Auch deshalb wird der Campingplatz des Open Flair liebevoll als größter Stadtteil von Eschwege bezeichnet. Bei einigen Fans fing die Liebe zum Flair schon wirklich früh an, wie bei Ine.
Das Open Flair ist bei uns ein Muss. Wir kommen hier aus der Umgebung und wir sind schon seit dem 5. Lebensjahr hier und das jedes Jahr. Und wir fahren nur mit den Fahrrädern immer wieder hierher. Früher mit den Eltern, mit meiner Mutter, die war immer mit bei uns. Und jetzt hat sie überlegt, ihre Karte erst zu verkaufen, weil wir jetzt alle alleine hingehen können. Aber sie ist trotzdem nochmal mit dabei.
Flair heißt Familie. Das sehen nicht nur die Besucher so. Auch das Helferteam besteht fast vollständig aus Ehrenamtlichen. Daran hat sich in fast 40 Jahren nichts geändert. Veranstalter Alexander Feiertag ist schon seit Tag 1 dabei. Er hat eine klare Teamphilosophie.
Es ist tatsächlich das Erlebnis, zusammen was geschafft zu haben. Und das ist ja nicht nur ein Wochenende, sondern man kommt 1 bis 2 Wochen vorher, man baut anschließend auch wieder ab und man ist anschließend wieder verteilt über die ganze Bundesrepublik und kommt einmal hier wieder zusammen, um zusammen dieses Festival zu bauen.
Die letzten Vorbereitungen auf dem Gelände laufen noch. Auf dem Campingplatz haben sich aber schon die ersten Besucher eingerichtet. Und die freuen sich besonders auf eines.
Das Highlight ist direkt hinter uns, nämlich der Campingplatz. Den werde ich, glaube ich, jetzt 7 Tage nicht verlassen. So wie jedes Jahr.
Die letzten 5, 6 Jahre, wo es halt stattgefunden hat, war ich auch quasi nur auf dem Campingplatz. Es hat so ein kleines Eigenleben dann. Das Open Flair ist hier Rambazamba, das ist schon einmal cool.
Der Campingplatz liegt direkt am Badesee, die Temperaturen steigen und die Vorfreude ist groß beim Open Flair. Und wer neben Party auch noch Lust auf große Musik hat, wird sich sicher auf Peter Fox, Crow und viele andere freuen.
Start des Open Flair Festivals in Eschwege. Unsere Reporterin Lara Schehada hat über die große Party für uns berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung können Sie wie immer auch auf hrinforadio.de hören.